Wir kommen zum Buch der Sprüche. Der Titel dieses Buches ist der, den der Text selbst nahelegt. Das Buch beginnt nämlich so: Sprüche Salomos. Sprüche Salomos, auch in der hebräischen Bibel heißt das Buch darum Mishlei Shelomo. Meistens lässt man Shelomo oder den Salomo aus und sagt einfach Mishlei, Sprüche. Was ist ein Mashal, also ein Spruch? Im Deutschen ist ein Spruch eher ungenau als Bezeichnung. Im Hebräischen ist ein Mashal ein Merkspruch, der in prägnanter Weise eine Wahrheit enthält. Und zwar meistens sind diese Merksprüche zweizeilig, so dass in der ersten Zeile etwas ausgesagt wird, das entweder in der zweiten Zeile unterstrichen wird oder aber durch Gegensatz hervorgehoben wird. Nehmen wir Sprüche 10, Vers 1 als Beispiel. Diese Art von Merksprüchen nennt man hebräisch einen Mashal. Also es geht nicht einfach um irgendwelche Sprüche, wie wir Deutsch sagen, ein Sprüchlein hersagen oder faule Sprüche machen und so weiter. Spruch heißt bei uns sehr viel. Aber im Hebräischen ist ein Mashal etwas recht genau Definiertes. Sprüche 10, Vers 1, ein Beispiel für einen solchen Merkspruch, der durch zwei einander entgegenstehende Aussagen die Wahrheit verkündet, diese entsprechende Wahrheit. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer. Und so wird die Grundwahrheit, die hier gelehrt werden soll, dass Weisheit zur Freude der Eltern ist, wird durch das Gegenteil aber verstärkt. Wenn du nicht weise bist, also töricht bist, dann bist du deinen Eltern zum Kummer. Es gibt, die meisten Sprüche sind in der Weise strukturiert. Es gibt auch Sprüche, die in den beiden Zeilen das Gleiche sagen, wobei die zweite Aussage die erste unterstreicht. Zum Beispiel Sprüche 25, 15. Hier wird zweimal auf verschiedene Weise das Gleiche gesagt, aber auch zweizeilig. Der Spruch ist immer zweizeilig. Ein Richter wird überredet durch Langmut. Also hier geht es um Langmut und Geduld im Reden. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Eine gelinde Zunge, das ist ja ein verwandter Gedanke. So wird die Wahrheit noch einmal gesagt, etwas variiert, um die entsprechende Aussage zu verstärken. Dann sind diese Sprüche oder ein Mashal enthält oft einen Vergleich. Wir können gleich bei Sprüche 25 bleiben. Ein Vergleich, wo mittels eines Vergleiches eine Wahrheit illustriert wird. Sprüche 25, 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Das ist ein sehr schöner, eingängiger Vergleich. Goldene Äpfel, umgeben von Silber, so ist ein Wort in der rechten Zeit. Das ist die Umgebung des Wortes, die Zeit. Wir müssen einfach zusammenpassen. Oder Vers 12, ein goldener Ring und ein Halsgeschmeide von feinem Gold, so ist ein weiser Tadler für ein hörendes Ohr. Zwei Dinge, die zusammenpassen. Ein schönes Gold, ein Halsband aus Gold passt zu einem Hals und so passt auch ein hörendes Ohr zu einem weisen Tadler. Und solche Sprüche, Merksprüche, bilden den größten Teil dieses Buches und darum trägt das Buch ganz zu Recht diesen Titel. In diesen Merksprüchen werden uns Wahrheiten gesagt, die uns weise machen zur Errettung. Ich habe das Thema des Buches so umschrieben, Thema Weisheit zur Errettung, um damit die Richtung dieser Weisheit anzugeben. Es geht eben nicht darum, bei dieser Weisheit, dass wir weise werden, hier richtig zu leben, sondern weise werden, unser Ziel zu erreichen. Das ist das Schwergewicht. Und diesen Ausdruck Weisheit zur Errettung, diesen Ausdruck habe ich dem Neuen Testament entlehnt. Wir lesen in 2. Timotheus 3, 15, dass die Schriften vermögend sind, uns weise machen zur Errettung. Uns weise zu machen zur Errettung. Wir können einen Vers dazu anführen aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 2, Verse 10 und 12. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten, um dich zu erretten. Dazu dient die Weisheit. Um dich zu erretten, dich zu bewahren. So kann Erretten ja auch wiedergegeben werden. Bewahren von und erretten zu etwas. Das also ist das Thema Weisheit. Und weil das Thema Weisheit ist, kommt das Hauptwort. Das Hauptwort Weisheit allein 42 Mal vor. Und wie oft Weiser oder der Weise vorkommt, habe ich nicht gezählt. Also Weisheit 42 Mal. Nun, was ist Weisheit? Worin besteht sie? Und wie kann man Weisheit erlangen? Nun, es gibt eine ganze geistige Disziplin, die sich das Erkennen und das Erlangen der Weisheit zum Ziel gesetzt hat. Man nennt diese Disziplin Philosophie. Philosophie bedeutet wörtlich übersetzt Liebe zur Weisheit. Also, das zeigt, dass der Mensch sich fragt, was ist Weisheit, worin besteht sie und wie findet man Weisheit? Uns nun gibt das Wort Gottes eine so einfache wie einleuchtende und herrliche, wunderbare Antwort auf diese Frage. Und die Antwort ist eben ganz, ganz anders. Alles, siehe die Philosophen gefunden, respektive auch nicht gefunden haben. Die haben ja alle verschiedene Vorschläge gemacht, was Weisheit sei, wie man sie finde, worin sie bestehe und so weiter, die einander widersprechen und gegenseitig aufheben und am Ende, am Schluss, endet der Mensch in der Ratlosigkeit. In der Ratlosigkeit. Nun, Weisheit, das ist einmal das Erste, was uns die Bibel lehrt, die Weisheit ist bei Gott, beim Schöpfer. Und diese Weisheit können wir erkennen an seinen Schöpfungswerken, die Weisheit, die ihn befähigte, eine Welt zu erschaffen, die so unvorstellbar reich ist in ihren Formen, in ihren Abläufen, in ihren Beziehungen, wie alles aufeinander abgestimmt ist, in allen Bewegungen, im Rhythmus, im Wechsel von Licht, Dunkel, in den Variationen von Farb, von Form, von Farbe, in der Fülle der Formen des Lebens und wie all diese Formen des Lebens aufeinander bezogen sind, erahnen wir eine unfassbare Weisheit. Eine unfassbare Fülle an Wissen, an Verständnis. Und so spricht das Buch der Sprüche davon, dass diese Weisheit in Gott selbst ist. Und den Beweis für diese Weisheit Gottes, des Schöpfers, finden wir in der Schöpfung. Sprüche 3, Verse 19 und 20. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Durch seine Erkenntnis sind hervorgebrochen die Tiefen und die Wolken träufelten Tau herab. Ich habe einmal gehört, und das wird wohl stimmen, dass, nur als ein Beispiel für die unendliche Weisheit des Schöpfers, dass die Information, das heißt die Menge von Angaben über das genaue Aussehen eines Menschen, die sich in seinen Genen befindet, diese Information, die auf so kleinem Raum Platz hat, dass man das ja nicht vom bloßen Auge sieht, man muss gewaltig vergrößern mit einem Mikroskop, um die Gene, um die Chromosomen zu sehen. Und auf so kleinem Raum hat Information Platz, dass, wenn man das ausschreibt, also auf Deutsch, und diese Information beschreibt ja genau das Aussehen des Menschen, also ob du abstehende Ohren hast und schiefst und deine Zähne vorstehen, und was für Hautfarbe du hast, und so weiter, all solche Dinge, bis ins kleinste Detail. Und die Menge dieser Information füllt 1000 Bücher auf 500 Seiten mit kleinstem Druck. Also wenn wir diese Information speichern wollen, brauchen wir erstens viel mehr Platz. Auf so kleinem Raum, eine solche unglaubliche Menge von Informationen. Und das ist nur ein verschwindend kleines Detail in der ganzen Schöpfung. Und dann müssen wir uns bedenken, dass all diese unendliche Fülle der Formen und der Erscheinungen aufeinander bezogen sind und zusammen ein Ganzes bilden, das aufeinander abgestimmt ist. Das ist ganz einfach unfassbar, diese Weisheit. Und so begreifen wir, dass es Ausdruck genauso unfassbarer Torheit ist, zu sagen, es ist kein Gott. Das sagt ja der Tor. Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und die Toren waren im Altertum noch bescheidener, die sagten das nur im Herzen. Heute, da rufen sie laut hinaus. Schämen sich nicht einmal dessen, dieser Torheit, dass kein Gott sei. Nun, diese Weisheit, die uns der Schöpfer in der Schöpfung offenbart, wird noch übertroffen durch die Weisheit, die sich offenbart in seiner, oder die sich zeigt in seiner Offenbarung, also in der Erlösung. Dort, wo die Weisheit sich mit den Menschen befasst, um den Menschen zu erlösen. Wie Gott in seiner Weisheit es verstanden hat, das Böse, das der Mensch in die Schöpfung gebracht hat, so zu wenden, dass eben dieses Böse seine höchste Herrlichkeit hervorbringen muss. Und die Weisheit, wie sie sich an den Menschen wendet, die finden wir auch im Buch der Sprüche. Sie spricht nämlich zum Menschen, sie ruft zum Menschen. Das ist die Weisheit, die redet, die sich offenbart, die sich an den Menschen wendet, um ihn zu retten. Sprüche 1,20, die Weisheit schreit draußen. Sie lässt auf den Straßen ihre Stimme erschallen. Vers 23, wendet euch um zu meiner Zucht, siehe, ich will euch meinen Geist davor strömen lassen, will euch kundtun meine Rede. Dann Kapitel 8, Vers 1. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme erschallen, oben auf den Erhöhungen am Wege, wo die Pfade zusammenstoßen, hat sie sich aufgestellt. Und das ist natürlich im übertragenen Sinn zu verstehen, dass die Weisheit spricht zum Menschen mitten in sein Leben hinein. Die Stadt und das Tor sind einfach herausgegriffene Beispiele für das Leben des Menschen in der Gesellschaft, die er sich gebaut hat, errichtet hat, in der Gottesferne. Die Weisheit wendet sich an den Menschen, um ihn zu retten, um ihn herauszuholen aus dem System, in dem er gefangen ist, der Sünde, des Unglaubens, der Auflehnung gegen Gott, kurz der Welt. Die Weisheit spricht im Kapitel 9, Vers 1 auch: Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, ihren Tisch gedeckt, sie hat ihre Dirnen ausgesandt, ladet ein auf den Höhen der Stadt, wer ist einfältig, er wende sich hierher. Hier wird angedeutet, dass Gott sich in seiner Weisheit geoffenbart hat, zum Menschen geredet hat und in seiner Weisheit so gehandelt hat, dass der Mensch zu ihm in sein Haus kommen kann. Nun, wir haben einen Überblick im Römerbrief über den Weg, den Gott geöffnet hat, damit der Mensch sei ja Heide, Römer 1 bis 8, oder insbesondere Jude, Römer 9 bis 11, genau dahin kommt, wo der Schöpfer ihn von Anbeginn haben wollte, in seine Gegenwart. Und am Ende dieser großartigen Darlegung des Evangeliums, dieser Weisheit Gottes in der Erlösung, fällt Paulus nieder und betet an und sagt: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Er verwundert sich über diese unfassbare Weisheit, die es fertig brachte, Menschen, die durch die Sünde entstellt waren, voller Bosheit, gerecht zu machen und zu retten, ohne dass Gott selbst sein Wesen verleugnen musste. Und diese Weisheit strahlt noch heller als die Weisheit, die Gott in der Schöpfung dargestellt hat. Also einmal spricht die Bibel von der Weisheit, wie sie in Gott selbst ist und wie sich äußert in Gottes Schöpfungswerken und in der Erlösung. Wenn jetzt die Weisheit sich an den Menschen wendet, wird die Weisheit mit einer Person verglichen. Mit einer Person verglichen, die spricht. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, oder die Weisheit ruft: Wendet euch zu mir. Und das zeigt uns oder erinnert uns daran, dass die Weisheit in einer Person, enthalten ist. In der Person Jesu Christi, 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Er ist Weisheit von Gott in Person. Aber jetzt, und davon spricht das Buch der Sprüche am meisten, die Weisheit im Menschen. Wie erlangt der Mensch Weisheit? Und worin äußert sich Weisheit? Nun, wenn wir nur das bedenken, was uns die Bibel sagt, was uns das Wort Gottes sagt, dass Weisheit in Gott selbst ist, dass er der allein Weise ist, dann ergibt sich daraus von selbst. Und das ist eben die erstaunliche Antwort, die die hebräischen Propheten, die von Gott inspirierten Schreiber der hebräischen Bibel verkündet haben, im Gegensatz etwa zu den Griechen und ihren Philosophen. Sie sagten: Weisheit findet sich nie in dir selbst. Nie in dir selbst. Nie im Menschen selbst. Du wirst Weisheit in dir nicht finden und auch aus dir nicht herausbringen können. Weisheit ist in Gott. Und Weisheit beginnt damit, ganz einfach das anzuerkennen: Dass ich nichts weiß, dass ich nichts verstehe, dass ich in mir unwissend und blind bin, dass aber Gott alles vermag und alles weiß. Nun, das, was ich jetzt mit vielen Sätzen so beschrieben habe, kann man mit einem Ausdruck umreißen, mit einem Ausdruck zusammenfassen. Und dieser Ausdruck ist: die Furcht des Herrn. Den Herrn fürchten. Eben anerkennen, dass er alles ist und ich eigentlich nichts und niemand. dass er alles vermag und alles weiß und ich nichts weiß und nichts vermag. Den Herrn fürchten, ihn anerkennen. Und damit beginnt Erkenntnis und Weisheit, Sprüche 1, Vers 7. Sprüche 1, Vers 7, ich habe diesen Vers nicht auf die Folie geschrieben, ich will ihn doch lesen. Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Dann, das steht auch in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Damit beginnt Weisheit. Und das zeigt uns schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn man Menschen fragt, was ist Weisheit, dann kommen meistens solche Vorstellungen, so vage Vorstellungen wie ja, Lebenserfahrung und ein breites, praktisches Wissen und Verstehen und Geschick, irgendwie das Richtige zu entscheiden in schwierigen Situationen, sehr vage und diffus, aber auf alle Fälle versteht oder meint der Mensch, Weisheit habe etwas zu tun mit menschlichen, mit unseren Qualitäten, mit Dingen, die in uns sind. Lebenserfahrung, Verstand, Bildung, Intellekt. Die Bibel weiß nichts davon. Weisheit im biblischen Sinn ist eine Sache, einmal, und das ist das Grundlegendste, meiner Beziehung zum Schöpfer. Die richtige Beziehung zu Gott, damit beginnt Weisheit. Den Herrn zu fürchten. Und wie erlangt man Weisheit? Nicht durch Lebenserfahrung, nicht durch Bildung. Es werden uns zwei Dinge genannt, nachdem man den Anfang gemacht hat, den Herrn zu fürchten. Nachher erlangt man Weisheit durch Erbitten, steht in Sprüche 2. Vertrauen steht in Sprüche 3. Sprüche 2, dort steht in den Versen 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst um Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden, denn der Herr gibt Weisheit. Also bei ihm erbeten, zu ihm darum rufen. Der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verständnis. Dann Sprüche 3, 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn. Also eben sich selbst nicht für fähig und wissend halten, sondern dem Herrn alles zutrauen, den Herrn fürchten. Und im Vertrauen auf ihn erlange ich Weisheit. Denn aus seinem Munde kommt Weisheit. Und damit komme ich zur Anwendung. Wie lerne ich Weisheit anwenden? Weisheit anwenden. Zwei Stellen dazu, ich habe zwar nur eine hier aufgeschrieben, 5. Mose 4, Vers 6. Das gibt uns eine ganz prägnante, aber unmissverständliche Erklärung dafür, worin praktische Weisheit besteht. 5. Mose 4, Vers 6. Ich lese die Verse 5 und 6. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gegeben, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr also tut, inmitten des Landes, worin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein. Also, Weisheit ist das Wort Gottes kennen, das Wort Gottes erfragen und das Wort Gottes tun. Das ist Weisheit. Das Wort Gottes kennen und tun.
Das ist einfach. Einfach. Dem Grundsatz nach. Nun, wir sind ein bisschen schwierig, in dem Sinn, dass wir Mühe haben, das auch ganz schlicht anzunehmen und auszuleben. Und der Herr sagt das ähnlich in der Bergpredigt: Wen vergleicht der Herr einem klugen Mann? Den, der meine Rede hört und sie tut. Matthäus 7, Vers 26. Das Wort Gottes haben und tun, das ist praktische Weisheit. Also so lehrt uns dieses Buch, worin Weisheit oder wo Weisheit im absoluten Sinn ist, wer Weisheit besitzt, Gott, wie wir sie erlangen, auf welchem Weg, was unsere Gesinnung sein muss. Und es ist eine Sache der Gesinnung, eine Sache des Herzens, eine Sache des Glaubens, eine Sache des Gehorsams. Nicht, ich wiederhole, nicht der Lebenserfahrung oder der Geschicklichkeit oder des Intellekts oder der Bildung oder solcher Dinge. Darum ist ja das Wesen der Torheit ebenso wenig eine Sache des mangelnden Verstandes, also dass jemand einfach nicht genügend gebildet oder gelehrt ist oder ein Unwissender ist. Nein, Torheit heißt, nicht an Gott glauben wollen. Der Tor sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ich will keinen Gott haben. Bleibe fern von mir. Das ist Torheit. Und bei aller Intelligenz, es gibt viele sehr intelligente, blitzgescheite Menschen, die aber große Toren sind. Dass sie nicht an Gott glauben, dass sie Gott ausglauben. Jetzt zum Inhalt des Buches selbst. Ich gebe euch hier eine Einteilung, eine Inhaltseinteilung. Man kann das Buch in 5 Teile unterteilen. In 5 Teile. Teil 1 geht von den Kapiteln 1 bis 9. Diese ersten 9 Kapitel beschreiben uns Wesen und Wert der Weisheit in zusammenhängenden Reden. Also in diesen ersten 9 Kapiteln haben wir noch keine Sprüche, noch keine Merksprüche, sondern da wird uns dargestellt, wovon ich vorhin sprach, worin Weisheit besteht, wer die Weisheit in sich hat, wie wir sie erlangen können. Also Wesen und auch Wert der Weisheit, ich werde darauf noch zurückkommen, in zusammenhängenden Reden wird das dargestellt, 9 Kapitel lang. Es beginnt mit diesem Satz, darum habe ich das in Anführungszeichen gesetzt, Sprüche Salomos. Dann beginnt in Kapitel 10 ein zweiter Teil, der geht bis Kapitel 24. Und dieser Teil beginnt ebenfalls mit diesem Titel Sprüche Salomos, Kapitel 10 bis 24. Hier nun, in diesem zweiten Teil, wird das, was in den ersten 9 Kapiteln gesagt wurde, angewendet in allen möglichen, in allen denkbaren Situationen des Lebens. Die Anwendung jener Weisheit in den verschiedenen Herausforderungen des Lebens. Dann ein dritter Teil, Kapitel 25 bis 29, beginnt, auch dies sind Sprüche Salomos. Und das sage ich jetzt nur so nebenbei noch, wenn wir biblische Bücher lesen, dann ist es natürlich so, dass sie von Gott inspiriert sind. Aber wir wissen auch, dass die Inspiration ja nicht den Verstand des Menschen ausschaltet, sondern den Verstand des Menschen erst richtig einschaltet. Und darum haben die Schreiber der biblischen Bücher auch so geschrieben, dass man ihrem Gedankengang folgen kann. Und wenn du eine Arbeit schreibst über 20, 30 oder 40 Seiten und sie gliederst, dann setzest du auch Zeichen in deiner Darlegung, dass man der Gliederung folgen kann. Und offensichtlich hat der Schreiber dieses Buches immer wieder dies als Einleitung zu einem neuen Abschnitt gesetzt. Sprüche Salomos. Sprüche Salomos, Sprüche Salomos. Sonst steht das nie. Und so, anhand solcher Merkmale, können wir einer Gliederung auf dem Gedankengang eines Schreibers besser folgen. Also auch dies sind Sprüche Salomos, Kapitel 25 bis 29. Es geht auch hier um eine Sammlung von Merksprüchen, in denen es um die Anwendung der Weisheit geht. Dann kommt ein vierter Teil, der besteht nur aus einem Kapitel, beginnt mit Worte Agurs. Und auch das ist eindeutig ein Übergang zu etwas Neuem. Worte Agurs, jetzt kommt etwas Neues. Worte Agurs. Und es geht in diesem vierten Kapitel um eine Beschreibung der Zustände kurz vor dem Ende und wie die Weisen sich unter diesen Umständen in dieser letzten Zeit verhalten. Die Weisen kurz vor dem Ziel. Und dann folgt ein fünfter Teil, das ist das letzte Kapitel des Buches, Worte Lemuels, die Weisen am Ziel. Und auch hier sein einleitender Satz, der zeigt, dass hier auch etwas Neues beginnt. Worte Lemuels, des Königs. Ausspruch, womit seine Mutter ihn unterwies. Und hier sind die Weisen am Ziel, denn in diesem Kapitel 31 wird uns zuerst ein gerechter König beschrieben, in den Versen 2 bis 9, und ihm wird zugeordnet ein tugendhaftes Weib. Die Verse 10 bis 31. Unschwer erkennen wir darin eben das Ziel, auf das die Erlösten zugehen, auf jenes Reich, in dem ein gerechter König mit einem gereinigten Volk, das als sein Weib bezeichnet wird, vereint ist. Das ist das Ziel, auf das der Weise zugeht. Ich will jetzt noch in der noch verbleibenden 20 Minuten oder so noch einige Schwerpunkte setzen. Wir wollen noch einmal diese fünf Teile durchgehen und hier einige Einzelheiten noch beachten. Also in den Kapiteln 1 bis 9. Das Wesen der Weisheit haben wir gehört. Es wird aber auch vom Wert der Weisheit gesprochen. Nämlich, Weisheit zu erlangen, bewahrt mich, oder wenn ich Weisheit erlangt habe, werde ich bewahrt vor Sünde und Tod. Es bewahrt mich also vor Verderblichen. Sprüche 2,9. Und folgende, du wirst Gerechtigkeit verstehen, Recht und Gerade hat jede Bahn des Guten. Und dann Vers 12, um dich zu retten vor dem bösen Wege, vor dem Mann, der Verkehrtes redet. Und Vers 16, um dich zu retten vor dem fremden Weibe, vor der Verlockung zur Irrlehre, Götzendienst oder auch vor der Verlockung zu sittlich, moralisch Bösem. Also, die Weisheit vermag mich zu bewahren. Die Weisheit belohnt Auch wer Weisheit erlangt, wird belohnt mit Reichtum, Ehre und Leben. Sprüche 3, Verse 13 bis 15. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt, denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber, ihr Gewinn besser als Gold, also höchster Reichtum. Nicht materieller Reichtum, der vergänglich ist, sondern ewiger Reichtum. Etwas Kostbareres als das Kostbarste an materiellen Gütern, das es gibt. Kostbarer ist sie als Korallen, und alles, was du begehren magst, kommt dir an Wert nicht gleich. Vers 16, Leben, Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre, Leben und Herrlichkeit. Leben und Herrlichkeit ist das, was die Weisheit gibt. Nun, der Herr Jesus ist die Weisheit in Person, und besonders das Johannesevangelium zeigt uns genau das, dass im Herrn Jesus ist Leben und Herrlichkeit. In ihm wird das Leben und wird die Herrlichkeit geoffenbart. Und das Johannesevangelium zeigt, wer seiner Weisheit vertraut, auf ihn hört, dass er dieses Leben und diese Herrlichkeit empfängt. Das ist der Lohn der Weisheit. Es wird auch mit einem Vergleich verdeutlicht, dass die Weisheit mit Ehre, mit Herrlichkeit belohnt, Sprüche 4, Verse 8 und 9, so 7 bis 9, Verse 7, Kapitel 4, Verse 7 bis 9, der Weisheit Anfang ist Erwerb, Weisheit, und um alles, was du erworben hast, Erwerb Verstand, halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Sie wird deinem Haupte einen anmutigen Kranz verleihen. Sie wird dir darreichen eine prächtige Krone. Krone des Lebens, der Gerechtigkeit, der Freude, der Herrlichkeit, von dem das Neue Testament dann spricht. Nun, diese ersten 9 Kapitel, die zeigen uns immer wieder, wie ein Vater seinen Sohn belehrt. Nun, es wurde im Alten Testament einmal ganz klar vorausgesetzt, dass die Eltern ihre Kinder lehrten, 5. Mose 6. Dort steht das, dass die Väter ihren Kindern die Worte Gottes lehren, einschärfen sollten, auf dem Wege, wenn du gehst, wenn du dich setzt, wenn du dich niederlegst. Und es gab auch Lehrer in Israel, Lehrer, und die wurden oft Vater genannt. Ihr erinnert euch an Elisa, wie er Elia nachrief. Mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. So hieß also Elia als der Lehrer des Elisa auch Vater. Und es ist anzunehmen, dass Elia den Elisa mit mein Sohn ansprach. Auf alle Fälle ist jemand der, entweder ein Vater, der seine Kinder belehrt, oder ein Prophet, ein Lehrer, der Schüler, Jünger belehrt, mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung, mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen, hör Söhne, die Unterweisung des Vaters, mein Sohn, nimm meine Reden an. Und diese Aufforderungen zu hören und die Folgen, die das Hören haben wird, werden immer wieder unterbrochen von Warnungen vor den Versuchern. Vor solchen, die zur Gewalttat verleiten wollen, die schnellen Gewinn verheißen, oder vor der fremden Frau, die mit Glätte der Worte, mit honigsüßem Mund den Weisen verführen will. Und am Ende dieses ganzen Abschnittes, Kapitel 1 bis 9, wird uns ein Hinweis gegeben auf das Ziel, das ein jeder einmal erreichen wird. Solche, die sich wirklich belehren ließen von der Wahrheit, jemand, der ein Sohn der Weisheit blieb, darauf hörte, daran festhielt, nicht davon ließ, er wird, in Sprüche Kapitel 9 wird das beschrieben, in jenes Haus eingehen und ewig in jenem Haus wohnen, jenem Haus der Weisheit. Sprüche 9, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Dirnen ausgesandt, ladet ein auf den Höhen der Stadt. Und wir können dieses Haus natürlich vergleichen mit der Gemeinschaft der Erlösten, mit der Gemeinschaft in der Familie Gottes, im Haus Gottes. Das ist das Ziel, aber solche, die sich nicht von der Weisheit rufen und belehren lassen, die werden auch ihr Ziel erreichen. Sprüche 9,13, Frau Torheit ist leidenschaftlich. Sie ist lauter Einfältigkeit und weiß gar nichts. Sie sitzt am Eingang ihres Hauses. Sie hat auch ein Haus. Also das wird uns in den ersten 9 Kapiteln dargelegt. Dann im zweiten Teil, wird besonderes Gewicht gelegt auf Fleiß zum Beispiel. Fleiß. Warum auf Fleiß? Weil wenn der Mensch sich einfach gehen lässt, einfach seinen Neigungen folgt, und was ist Faulheit anderes, einfach seinen Neigungen folgt. Das ist ja Faulheit. Einfach dem folgen, sich in dem gehen lassen, was einem gerade am besten gefällt. Und darum kann auch in den Augen Gottes ein solcher als ein Fauler gelten, der wohl sehr rührig und aktiv ist, aber sich nie darum bemüht, den Willen Gottes zu erkennen, nach dem Willen Gottes zu leben, der sich also nie um Heiligkeit bemüht und nie den guten Kampf des Glaubens kämpft, sondern einfach sich gehen lässt in seinen Neigungen, in seinen Ambitionen, jemand oder etwas zu werden, reich zu werden, groß zu werden, seine persönlichen Wünsche zu befriedigen. Wir müssen also unseren Neigungen, müssen wir ganz bewusst den Glauben und die Entschiedenheit am Wort Gottes festzuhalten, entgegenhalten. Das ist Fleiß. Das ist Fleiß. Und der Fleiß, solcher Fleiß, das verheißen mehrere Sprüche, solcher Fleiß macht reich. Dann finden wir ganz am Ende dieses Abschnittes, dieses zweiten Abschnittes, eine Erinnerung daran, wozu Faulheit führt, also eben wenn man sich gehen lässt. Sprüche 24, 30 bis 34, an dem Acker eines faulen Mannes kam ich vorüber, an dem Weinberge eines unverständigen Menschen und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen, seine Fläche war mit Brennnesseln bedeckt, seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich richtete mein Herz darauf, ich sah es, empfing Unterweisung. Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und deine Armut kommt herangeschritten und deine Not wie ein gewaffneter Mann. Wir sollten das nicht vergessen, auch als solche, die durch Gnade erlöst sind. Wir glauben es und wir wissen es, weil es das Wort Gottes unmissverständlich lehrt, dass die Errettung ewig ist. Dass das, was Gott in seiner Gnade an uns getan hat, unablöslich ist. Wir bleiben ewig Kinder Gottes. Aber der Erlöste muss Fleiß anwenden. Er muss also die Mittel, die ihm Gott zur Verfügung gegeben hat, sein Wort, das Gebet, das bewusste Vertrauen auf ihn, muss er bewusst Tag für Tag einsetzen. Wenn er sehen will, erleben will, dass das Leben weg sich entfaltet. Und wenn wir uns einfach gehen lassen, dann wird unser Leben bald aussehen wie dieses Bild hier, der Acker eines faulen Mannes. Voller Disteln, Dornen, die Mauern eingerissen, alles, alle Frucht erstickt. Nun, es werden von verschiedenen Charaktereigenschaften gesprochen, außer Faulheit und Fleiß, Demut und Hochmut, Sünden und Tugenden der Zunge zum Beispiel, wäre ein Thema, das ein gründliches, gesondertes Studium wert wäre, aber ich will weiterfahren. Der dritte Teil des Buches spricht von ähnlichen Themen in ähnlicher Weise, aber man stellt fest, dass in den Kapiteln 28 und 29, oder man verspürt eine gewisse Dringlichkeit. Und so werden wir aufgefordert, der Leser wird aufgefordert, sich einmal zu entscheiden. Irgendwann einmal müssen wir uns entscheiden. Und wir müssen auch als Gläubige irgendwann einmal lernen, wenn wir dem Sohn Gottes gehören, dann können wir nicht beständig auf zwei Wegen gehen. Den Weg der Weisen und den Weg der Toren. Den Weg des Herrn und den Weg aller Welt. Sprüche 28, Vers 6. Besser ein Armer, der in seiner Vollkommenheit wandelt, als ein Verkehrter, der auf zwei Wegen geht und dabei reich ist. Das wäre ungefähr Laodicea. Geht auf zwei Wegen und wird dadurch reich. Aber das ist ein trügerischer Reichtum. Dann Sprüche 28, Vers 18. Wer vollkommen wandelt, wird gerettet werden. Wer aber verkehrt auf zwei Wegen geht, wird auf einmal fallen. Also entscheide dich. Spiele nicht mit dieser Sache. Dann Sprüche 29, 1. Ein Mann, der oft zurechtgewiesen den Nacken verhärtet wird, plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Also wenn einer das so lange hinausschiebt und sich einfach nie entscheidet dafür, wirklich dem Herrn nachzufolgen, der wird eines Tages zerschmettert werden ohne Heilung. Also wir werden aufgefordert, uns zu entscheiden, richtig zu wählen und auf diesem Kurs zu bleiben. Dann möchte ich einige Einzelheiten zu Kapitel 30 hervorheben, die Weisen kurz vor dem Ziel. Wir haben hier ein sehr eindrückliches Bild vom Charakter, vom Wesen der Weisen, als Gegensatz dazu der Charakter, das Wesen der Toren, das heißt derer, die nicht nach Gott fragen, in der letzten Zeit. Und nachher sehen wir, wie die Weisen sich verhalten bis zur Wiederkunft des Herrn. Sprüche 30, Verse 1 bis 10, lauter Merkmale des Weisen. Es wird noch einmal, werden wir daran erinnert, dass der Weise zunächst daran zu erkennen ist, dass er nicht auf seine Weisheit vertraut, dass er erkennt, ich habe weder Weisheit noch Verstand, ich weiß in mir nichts. Vers 2, fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner, Menschenverstand habe ich nicht, Weisheit habe ich nicht, dass ich Erkenntnis des Heiligen besetze. Das ist nicht in mir. Vers 5, zum Wesen des Weisen gehört eben, weil er weiß, dass er in sich keine Weisheit hat, vertraut doch vollkommen auf das, was Gott gesagt hat. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die auf ihn trauen. Und ein Weiser ist dadurch gekennzeichnet, dass er es nicht wagt, dem Worten Gottes eigenes hinzuzufügen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner erfunden werdest. Der Weise ist auch maßvoll und bescheiden. Maßvoll und bescheiden, Verse 7 bis 9. Dankbar für das, was Gott ihm gewährt. Und Vers 10. Der Weise traut sich nicht zu, also weiß, ich bin in mir nichts. Und der Weise macht darum auch nicht andere schlecht. Weil er weiß, dass er nichts ist, sieht er auch keinen Anlass, irgendwie schlecht über andere zu reden. Man redet ja nur schlecht über andere, wenn man von sich etwas hält. Also, verleumd einen Knecht nicht bei seinem Herrn.
Der Weise tut so etwas nicht.
Er hält sich nicht für so viel besser als die anderen, dass er meint, er müsste die anderen kritisieren. Also Merkmale des Weisen. Nachher kommen Merkmale des Gesetzlosen, die sind genau das Gegenteil. Ein Geschlecht, das seinem Vater flucht und seine Mutter nicht segnet. Der Weise fürchtet Gott. Der Tor scheut sich vor niemand. Fürchtet niemand. Kennt nicht einmal Scheu und Ehrfurcht vor den Eltern. Vers 12. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen Augen, halten sehr viel von sich selbst. Das wird wiederholt im Buch der Sprüche gesagt, dass man den Toren daran erkennt, dass er sich selbst für weise hält. Hält viel von sich selbst, das ist der Tor. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen Augen und doch nicht gewaschen von seinem Unflug. Er betrügt sich ja immer selbst damit. Dann Stolz, ein Geschlecht wie Stolz in seinen Augen, seine Wimpern erheben sich. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter sind und Messer sein Gebiss, um wegzufressen die Elenden von der Erde. Also jemand, der auch mit seinen Worten die Elenden verschlingt. Also Böses, nicht nur denkt, sondern auch redet über andere. Daran erkennt man den Toren. Gegensatz zum Weisen. Und wir sahen, dass der Weise bescheiden und maßvoll ist. Der Tor stellt höhere und immer höhere Ansprüche, will immer mehr und ist unersättlich. Der Blutegel hat zwei Töchter, gib her, gib her. Drei sind es, die nicht satt werden, vier, die nicht sagen genug. Der Scheol und der verschlossene Mutterleib, die Erde, welche des Wassers nicht satt wird, und das Feuer, das nicht sagt genug. Dann wird in einem Satz gesagt, was das Ende einer solchen Menschheit sein muss. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet. Und das ist ja das Wesen des Toren. Ja, das Wesen in Sonderheit des endzeitlichen Menschen, und das wird euch auch aufgefallen sein, dass diese Merkmale von Sprüche 30, 11 bis 17, die finden sich in ganz ähnlicher Weise in 2. Timotheus 3. In ganz ähnlicher Weise, dort wo die Menschen der letzten Zeit beschrieben werden, die sich selbst lieben, das Vergnügen lieben, Gott nicht lieben, die Eltern nicht achten können, die ruhmredig sind, stolz, unersättlich. Und das wird ihr Ende sein. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Adlers fressen. Das erinnert uns natürlich an dieses große Mahl aller Vögel des Himmels in Offenbarung Kapitel 19. Das ist ohnehin ein Zeichen des Gerichts im Alten Testament. Kommt das auch vor in 1. Samuel 17, dort wo David dem Goliath gegenübersteht und dann sagt er, ich trete dir gegenüber im Namen des Herrn, auf dass alle Welt erkenne, dass ein Gott ist in Israel und du wirst heute dem Gevögel des Himmels zum Fraß werden. Dann Verse 18 bis 20 beschreiben uns die Wege, wie Gott allem zum Trotz an sein Ziel kommt. Und zwar der Weg, die Wege, die Gott führt, dass er mit den Seinen ans Ziel kommt, die sind so wunderbar, dass man die nicht sehen, nicht nachspüren und nicht erahnen kann. Der Mensch kann das nicht begreifen, kann das nicht erkennen, nicht sehen. Wir können es nur verstehen, weil Gott uns davon redet in seinem Wort. Aber sehen, erkennen, erahnen, könnten wir so etwas nie. So wenig wie wir den Weg des Adlers am Himmel, er hinterlässt keine Spur. Und den Weg einer Schlange auf dem Felsen hinterlässt auch keine Spur. Und den Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres hinterlässt auch keine Spur. Und den Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, und das ist vielleicht das Rätselhafteste von allem, wie Gott es fertig gebracht hat, tatsächlich eine Menschheit, aus einer Menschheit heraus, Menschen zu sich zu rufen, sie so zu verändern,
dass sie eines Tages seine Braut werden können. Das übersteigt meinen Verstand.
Das sind die Wege der Weisheit, die er geht, und dieses Ziel wird er erreichen, auch wenn in der letzten Zeit, in der Endzeit, Finsternis die Erde bedeckt, wie Jesaja sagt. Dann die Verse 21 bis 23 bezeichnen Zustände der letzten Zeit, und zwar geht es hier immer um Erschütterung der normalen, von Gott vorgesehenen Ordnungen. Das kennzeichnet ja auch die letzte Zeit. Unter dreien erzittert die Erde, unter vieren kann sie es nicht aushalten. Erdbeben ist ein Hinweis auf Erschütterung bestehender Ordnung. Das kennzeichnet die letzte Zeit. Ein Knecht, wenn er König wird. Es herrschen also solche, die von knechtischer, niedriger Seele und Gesinnung sind, am Ende der Tage. Und einem gemeinen Menschen, wenn er satt Brot hat, also die Bescheidenen werden, anmaßen wollen immer mehr, die ehemals bescheiden waren, und einem unleidlichen Weib, wenn sie zur Frau genommen wird, und einem Magd, wenn sie ihre Herrin beherrt. Also die Magd wird zur Herrin. Alles wird auf den Kopf gestellt, und wir wissen, dass das heute so ist. Und dann folgen vier kleine Dinge, und diese vier kleinen Dinge kennzeichnen alle das Volk Gottes oder die Gemeinschaft derer, die weise sind. So sind die Weisen in dieser letzten Zeit. Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, nicht stark, das sagt uns das Neue Testament wiederholt, kleine Kraft, nicht stark, nicht viele Edle. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendecks, ein nicht kräftiges Volk, doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen, und doch isst sie in den Palästen der Könige. Also die Ameisen, worin besteht ihre Weisheit? Ihre Weisheit besteht darin, dass sie im Sommer ihre Speise sammeln. Nun, das hat nichts zu tun mit dieser Hausweisheit, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Das mag ja auch ganz kluger Rat sein, aber hier geht es mit etwas anderes. Die Ameisen, die sammeln im Sommer für den Winter. Der Weise ist der, der in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Welt, für die kommende Welt sammelt. Das ist doch der Weise, oder nicht? Das sagt doch der Herr Jesus. Der ist weise, der nicht Schätze auf dieser Erde sammelt, sondern der Schätze im Himmel sammelt. In der Zeit leben im Blick auf die Ewigkeit. Das ist weise. Die Klippendecks sind nicht kräftig, und gerade weil sie wissen, dass sie schwach sind, stützen sie sich auf einen starken ab, setzen ihr Haus auf den Felsen. Das brauche ich nicht weiter zu erklären. Die Heuschrecken haben keinen König, doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die Weisen, die haben keine angesehenen Herren, Herrscher, Fürsten, und doch ziehen sie aus in geordneten Scharen. Auch keine Bischöfe und Prälaten, und doch ziehen sie aus in geordneten Scharen. Denn sie haben einen unsichtbaren König. Einen Herrn, den sie vertrauen, von dessen weiß, dass sie sich belehren lassen, und das gibt ihnen Ordnung. Gott gegeben und Gott gewollte Ordnung, und die Eidechse, die kannst du mit Händen fangen. Hast du auch schon eine Eidechse gefangen? Du musst flink sein, aber das kann, das ist gar kein Problem. Eidechsen sind völlig harmlos. Die beißen dich nicht. Es kann dir passieren, mir schon mehr sein, was passiert, als Junge. Eidechsen gefangen hat, ich mache noch einen Schwanz in der Hand. Aber man kann sie also problemlos fangen. Die sind so harmlos. Dann hat man sie in der Hand. So. Und so sind die Weisen. Die Weisen sind in dieser Welt schwach. Und die sind in dieser Welt oft genug wie Eidechsen. Harmlos. Man hat sie gefangen, in Gefängnisse gesteckt. Und die haben sich nicht dagegen gewehrt. Nicht zu den Waffen gegriffen. Haben sich gebeugt, ließen es an sich geschehen. Und doch waren sie die ganze Zeit in den Palästen der Könige. Sie hatten Gemeinschaft mit dem wahren König und waren in seinem Palast. Das sind die Weisen. Und von solchen spricht, von solchen, die gefangen werden, spricht ja das letzte Buch der Bibel. Dass viele der Heiligen werden getötet werden oder in Gefangenschaft gehen. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Also es werden von den Weisen der letzten Zeit, werden viele gefangen genommen werden, eingekerkert werden, hingerichtet werden, und doch sind sie wahrhaft im Palast des Königs. Denn der Herr kommt bald. Verse 29 bis 31. Die Wiederkunft des Herrn. Drei haben einen stattlichen Schritt, vier einen stattlichen Gang. Der Löwe, der Held unter den Tieren. Der Löwe von Juda, der die Siegel gebrochen hat, der würdig ist, die Siegel zu brechen, er kommt. Der Held unter den Tieren und der vor nichts zurückweicht. Der Lendenstraffe, gemeint ist wahrscheinlich das mit Leder umgürtete Schlachtross. Man hat die Schlachtrosse in der Antike mit Lederriemen, mit Lederplatten umgürtet, um sie zu schützen. Und auch das, wenn es ein Schlachtross ist, erinnert uns an den Herrn, den wiederkommenden Herrn, Offenbarung 19, ich sah den Himmel geöffnet. Und den Herrn, der auf einem weißen Pferd erscheint. Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß. Dann der Bock, das ist der Anführer der Herde, Jeremia 50, Vers 8, zeigt wie die Böcke vor der Herde her, sagt der Prophet. Der Anführer der Herde, er, der den Seinigen vorangeht. Und ein König, bei welchem der Heerbann ist, er kommt aus der König der Könige. Also seine Wiederkunft markiert das Ziel. Die Heiligen kurz vor dem Ziel und dann sein Kommen, seine Wiederkunft. Und angesichts seiner Wiederkunft ein letzter Ruf zur Umkehr, Verse 32 und 33, widersetze dich nicht in törichter Weise. Das gibt nur Zorn, Grimm und Blut. Wenn du töricht gehandelt hast, indem du dich erhobst, wenn du Böses ersonnen, die Hand auf den Mund. Das heißt, nimm deine Worte zurück. Kehr um. Tu Buße, heißt das. Hat keinen Wert, sich aufzulehnen, denn das Pressen der Milch ergibt Butter, das Pressen der Nase ergibt Blut, das Pressen des Zornes ergibt Hader. Wenn wir uns gegen Gott auflehnen, dann wird das nur seinen Zorn auf uns herabbringen, sein Blut. Es wird unser Leben, unser Blut kosten. Und dann Kapitel 31, da haben wir die Regierung dieses gerechten Königs, der wiedergekehrt ist. Sprüche 31, die Verse 2 bis 9, ein gerechter König. Und dieser gerechte König lässt uns natürlich denken an den König der Könige und an seine gerechte Regierung. Und dann die Verse 10 bis 31, ein wackeres Weib, wer wird es finden? Eshet Chayil Miyinza. Das ist hier die große Frage. Ihr Wert steht weit über Korallen und man kann nicht anders als diesen Herrn und diesen Gott anbeten, der in seiner Weisheit Menschen aus der Sünde befreit, herausgerufen, zu sich gerufen hat und dass er die Gemeinschaft seiner Erlösten sein Weib nennt, mit dem er sich vereint. Eine formale Eigenheit, diese Verse 10 bis 31, das sind 22 Verse, der Versanfang dieser 22 Verse folgt der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Also Vers 10 mit Aleph, Eshet, Chayil mit Aleph, Vers 11 mit Bet, Vers 12 mit Gimel und so weiter. Also folgt den Buchstaben des der Reihenfolge der Buchstaben des hebräischen Alphabets. Nun, das ist nicht einfach eine Spielerei. Einfach so eine Spielerei. Sondern damit wird gezeigt, dass dann, wenn dieser gerechte König regiert, dann wird das Volk Gottes gekennzeichnet sein von innerer und äußerer Festigkeit und vollkommener Harmonie und Ordnung. Und das ist ein großer Gegensatz zu den Kapiteln 10 bis 29 in diesem Buch, auch in Kapitel 30 noch, aber besonders in den Kapiteln 10 bis 29, da ist es sehr schwer, eine Ordnung zu erkennen. Da scheinen, es ist natürlich nur scheinbar, scheinen ziemlich willkürlich einzelne Wahrheiten aufeinander zu folgen. Aber hier ist alles sehr klar geordnet. Und das passt ja zum Umstand, dass in der Zeit, da der König nicht hier ist, er nicht regiert auf dieser Erde, sind seine Ordnungen, sind seine Wege nicht verborgen. Durch die Sünde herrscht Chaos in dieser Welt, sittliches Chaos. Die Welt, ich habe sie verglichen mit einem Trümmerfeld, einem Schuttfeld. Und wenn der König kommt, dann wird vollkommene Harmonie, Ordnung. Seine Gegenwart, sein Wort sorgt dafür, dass alles von seinem Frieden, von seinem Leben, von seiner Herrlichkeit durchdrungen ist.